Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir haben eine Sonderfolge, die wir Ende Mai, Anfang Juni aufgezeichnet haben. Das war während der Mainzer Mini-Pressenmesse. Wir sind bei Folge 295 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 233. Der Vortrag auf der Mainzer Mini-Pressenmesse hat etwas mehr als 20 Minuten. Die Akustik ist natürlich auch nicht ganz so gut. Es hallt ein wenig im Hintergrund. Es ist mein Vortrag, wo Sie ein bisschen über meinen Werdegang erfahren, und das Thema Kleinverlage und Social Media werde ich relativ eindringlich an meinem Beispiel erläutern. Und ich glaube, das Publikum war zufrieden. Es waren etwas mehr als 20 Gäste dort. Das Tolle war, einige kamen hinterher an meinen Stand oder auch am nächsten Tag während der Messe und kauften mit mir noch Bücher und plauderten noch weiter mit mir. Und sehr schön, ein Beratungsauftrag kam auch dabei in Ansätzen heraus. Herzlich willkommen. Mein Name steht hier ganz groß, überlebensgroß, Ralf Plenz aus Hamburg. Ein kleiner Blick in ein Verlegerleben, ein bisschen auch Autor, aber ursprünglich war ich eigentlich Unternehmensberater für Verlage. Und ich werde ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen und dann kommt natürlich das Thema Social Media für Verlage. Bin ich gut genug zu verstehen? Ja, geht das? Okay. Der Stichwortzettel meines Vortrages hat diese Länge. Da stehen ungefähr 10 Punkte drauf. Zunächst mal, wie bin ich dazu gekommen zu verlegen? Ich bin Diplompädagoge, Medienschwerpunkt, und habe in Bonn studiert und bin dann 1979 nach Hamburg gegangen. Habe in Hamburg eine Druckerei gegründet, habe die Druckerei 8 Jahre lang geleitet. Und in diesen Jahren, wo ich die Druckerei geleitet habe, viele tolle Leute kennengelernt, sehr kreative. Einer meiner Kunden war Peter Rühmkorff, diverse andere Schreibende, viele Grafiker. Und wir haben damals sozusagen als kleine Fingerübung nebenher selber auch ein paar Bücher herausgegeben unter dem Label Metta-Kienau Verlag. Das waren Märchenbücher, handgeschriebene Märchenbücher. Obwohl wir hauptberuflich von der Druckerei gelebt haben, 12 Mitarbeiter, der kleine Verlag nebenher hat auch einen ordentlichen Umsatz gemacht. Wir haben von diesen Märchenbüchern damals 250.000 verkauft. Das kleine Märchenbuch. Jetzt der Schlenker in die Jetztzeit. Ich habe dann in zweiter Ehe bin ich verheiratet, habe dann auf Fragen meiner Frau, sag mal, wie war das eigentlich in der Druckerei und die ganze linksalternative Szene und die Bioläden und, schreib das doch mal auf. Und dann habe ich, und jetzt hört der Werbeblock auch auf, eine kleine Trilogie geschrieben, das kleine Märchenbuch, wie ein Buch Leben verändert, Band 1, 2 und 3, also eine Trilogie über die Buchbranche, eine Trilogie über die ersten Bioläden und was auch immer da war, lebe wild und gefährlich, Arthur, ein berühmter Spruch der damaligen Zeit. Da, wenn wir am Schluss noch 3 Minuten Zeit haben, lese ich noch ein kleines Kapitel. Wie bin ich zum Verlegen gekommen? Ich habe dann 12 Jahre als Unternehmensberater für Verlage gearbeitet. Ich war also Consultant und die Verlage, die ich beraten habe, das war Cornelsen, das war Klett, das war der wissenschaftliche Springer Verlag. Das heißt, ich habe eben 12 Jahre lang in der Digitalisierung eine ganze Menge bewegt. Danach, und das war dann auch das Ende meines Berufslebens, habe ich 20 Jahre lang als Berufsschullehrer gearbeitet. Ich habe das wunderbare Fach Gestaltung unterrichtet oder Webdesign. Das heißt, Schüler haben von mir gelernt den Umgang mit Typografie, mit Farbe, Bildbearbeitung und ähnliches mehr. Und ich habe bei Software sozusagen auch immer den Finger am Puls der Zeit. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, also seit 5 Jahren Rentner. Und was macht ein Rentner? Ein Rentner denkt sich ein Rentnerprojekt aus. Und weil ich eben so sehr viel Erfahrung habe, habe ich gedacht, okay, ich mache besonders schöne Bücher. Dazwischen, bevor ich die zeige, möchte ich allerdings die Geschichte erzählen. Ich habe in diesen Jahren, wo ich in der Druckerei war und danach, mit sehr vielen Autoren zu tun gehabt. Und habe sehr viel beraten und kenne die Branche einfach verdammt gut. Und dann war die Frage, möchtest du eigentlich mit diesen Autoren eine Buchreihe machen? Und ich habe mich das sehr kritisch gefragt und habe gesagt, nein, als Verleger möchte ich das nicht. Denn es gibt schon so viele, so gute Bücher, dass ich was Eigenes schaffen will. Und man sieht das ja an dem Spruch, alte Bücher neu entdeckt. Das ist das, was ich jetzt seit 4, 5 Jahren mache. Eine Buchreihe mit mittlerweile 35 Bänden. Wie komme ich jetzt zum Thema Social Media? Ich habe 3 erwachsene Kinder, die sind so um die 30 und der Jüngste, 29 mittlerweile, arbeitete in einer Marketingagentur. Und als klar war, ich möchte diese schön ausgestatteten Bücher machen, ich möchte diese Buchreihe Perlen der Literatur machen. Ich habe natürlich Kontakte zu Buchhandlungen, ich reise, 2000 Buchhändler kriegen meinen Prospekt. Das reicht nicht. Heutzutage muss man Social Media machen, das ist ja das Thema von dem Vortrag.
Und mein jüngster Sohn sagte, Papi, du musst natürlich Instagram machen, Facebook ist nicht mehr ganz so wichtig und natürlich musst du TikTok machen. So, dann habe ich gedacht, naja, technisch kann ich das, es ist ja nicht sehr schwer. Man braucht ein paar Bilder, man braucht vielleicht Videos, man braucht ein paar gute Texte, man muss jede Woche das machen, ja, das ist bekannt. Und er hat mich so ein bisschen beraten und dadurch, dass ich Lehrer für Gestaltung war, handwerklich beherrsche ich das. Aber es ist die Frage, die Strategie dahinter, wie bin ich daran gekommen? Für mich die wesentliche Erkenntnis aus Instagram und Facebook ist, ich muss meine Leser kennenlernen. Und das geht nur, indem ich ihnen folge. Indem ich also gucke, was lesen die, was empfehlen sie, wie sind die drauf. Und ich habe mir zuallererst als Follower gesucht, indem ich aktiv Kontakt aufgenommen habe, alle Blogger. Ich habe möglichst viele Journalisten versucht zu finden und natürlich so viele Buchhändler wie noch irgendwie möglich. Das heißt, meine Zielgruppe ist eine professionelle Zielgruppe. Das ist harte Arbeit. Ich habe in den ersten etwa anderthalb bis zwei Jahren pro Tag bis zu 3 Stunden investiert. Alles selbst gemacht, beobachtet, Kontakt aufgenommen, geschrieben, geliked, kommuniziert. Kommunikation funktioniert dann besonders gut, wenn sie 1:1 Auge in Auge ist. Das heißt, ich habe mich mit Leuten verabredet, entweder über Video, FaceTime, was auch immer, oder auf einer Messe. Und ich habe dabei Journalisten, mehrere kennengelernt. Daraus sind teilweise auch Bücher geworden. Das heißt, die haben mir Titel empfohlen. Zum Beispiel Carsten Tergast von der Fachzeitschrift Buchmarkt, der hat mir empfohlen Arthur Schnitzler. Das ist ein Buch, das musst du machen. Und ich habe mit ihm ein paar Mal geplaudert, habe das Buch dann auch gemacht. Ich habe einen anderen Lehrer, aber auch Journalisten gefunden, der perfekt Norwegisch spricht. Warum? Weil er zweisprachig aufgewachsen ist. Der hat mir die Literatur-Nobelpreisträgerin Sigrid Undset übersetzt, das Buch Jenny. Also die Kontakte über Social Media zu Leuten 1:1 aufnehmen, Auge in Auge. Nur das funktioniert. Ob man 7 bunte Bilder hat oder 20, ob man 3 Videos hat oder 30, das ist nicht der Punkt, sondern man muss an den Leuten Interesse haben. Bis zu 2-3 Stunden am Tag habe ich das gemacht. Dann war die Frage, ist das dauerhaft tragfähig? Will ich weiterhin jeden Tag so viel Zeit investieren? Und die Frage war, habe ich schon genügend Follower? Ja, bei Facebook habe ich 2.500, bei Instagram sind es 4.200 und bei TikTok, was ja völlig anders funktioniert, sind es viel weniger. Aber auch da passiert etwas. Jetzt will ich an die ganz gewöhnlichen Leser und an die Käufer, also nicht an die Multiplikatoren. Und das macht dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Natürlich finde ich die Leser über die Buchhändler, die dann meine Bücher bestellen. Und das passiert in der Tat immer mal wieder. Das Wichtigste, was ich aus all diesen ja, mittlerweile 4,5 Jahren Social Media habe, ist, ich brauche ein Konzept. Ich brauche jemanden, der Profi ist und mich berät, idealerweise natürlich nur gegen Abendessen, also ohne viel Geld zu zahlen. Und ich muss eine Story erzählen. So, und welche Story erzähle ich? Wer meinen Account sieht, ganz unten steht da, Perlenbibliothek. Perlenbibliothek halt, ne, eine Bibliothek mit Perlen der Literatur, Perlenbibliothek. Der erfährt diese Story immer wieder. Natürlich, ich zeige ab und zu mal das ein oder andere Buch. Ich verweise hin und wieder auf meinen Podcast, der Büchermacher. Da steckt meine Erfahrung als Unternehmensberater drin. Aber welche Story habe ich zu erzählen? Die Story ist natürlich das, was ich vorhin in Kurzform erzählt habe, ein bisschen mein Leben. Natürlich verweise ich auch auf diese 3 Bücher, die ich in meinem Podcast der Büchermacher übrigens komplett vorlese. Also wenn Sie die Folgen 1 bis 56 sich anhören wollen, jede Folge 20 Minuten, werden Ihnen diese 3 Bücher vorgelesen. Ich habe Spaß dran, meine Stimme funktioniert einigermaßen und es ist nicht sehr schwer, Text abzulesen. Ein auditives Medium, wie es ein Podcast ist, da braucht man ein Mikrofon. Das hier übrigens ist das Originalmikrofon, mit dem ich das aufnehme. Ich nehme das jetzt hier auch als Podcast auf. Und man braucht einen ruhigen Raum. Das heißt, die Hintergrundgeräusche hier taugen nicht für einen Podcast, aber das nimmt man gelegentlich in Kauf. Die Podcasts, die ich mache, beziehen sich auf Themen wie Buchherstellung, auf Themen wie Lektorat und Marketing. Das heißt, ich mache relativ viele Interviews mit Profis aus der Branche. Ich lese aus den Büchern und ich verweise auf meine Bücher. Das ist der kleine Werbeblock wieder da drin, dass ich also in meinem Podcast auch auf meine Bücher verweise. Die Story, die ich jetzt seit ziemlich genau einem Jahr erzähle, erzähle ich in Videos. Ich habe eine Bekannte, die genau wie ich Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung ist. Die wohnt direkt um die Ecke. Ich wohne ja in Hamburg-Altona. Und Carola heißt sie. Carola ist Krimi-Autorin. Und ich habe Carola letztes Jahr im Sommer gefragt, sag mal, Carola, hättest du Lust, mit mir ab und zu ein paar Videos zu drehen? Nun könnte ich Videos alleine drehen. Dazu braucht man nur ein Stativ, ein Mikrofon und ein iPhone. Mehr braucht man nicht. Den Schnitt erledigt man innerhalb von 3 bis 5 Minuten. Auch das ist nicht schwer. Das Handwerkszeug beherrsche ich. Jetzt kommt aber wieder die Story dahinter, das Know-how. Carola ist eine Schreibende, das heißt, sie hat 3, 4 Bücher geschrieben, ist sehr interessiert an Menschen, hat Kontakte ohne Ende und die stellt mir dann Fragen. Zum Beispiel zum Thema Papier. Durchlässigkeit von Papier. Was ist Opazität? Oder Typografie. Warum funktionieren Serifenschriften besser als serifenlose Schriften? Was sind Kapitelchen? Das sind Folgen, die wir in Videos behandeln. Und die Videos bei Instagram und TikTok und gelegentlich bei Facebook haben etwa 2 Minuten Dauer. Das heißt, wir haben jetzt etwa 130 Videos online. Und wenn Sie eben Perlenbibliothek aufrufen oder bei YouTube natürlich über den Browser oder über die App YouTube, finden Sie meinen Namen und dann sehen Sie jede Menge Videos. Und in diesen 2 Minuten vermittle ich Geschichten. Geschichten, die ich als Berater erlebt habe, Geschichten aus meiner Druckereizeit, Geschichten natürlich auch ein ganz bisschen als Lehrender. Ich hatte jedes Jahr ungefähr 100 neue Schüler, das war sehr spannend, Schüler im Medienbereich, Mediengestalter, Webdesigner. Und bei diesen Geschichten versuche ich herauszuarbeiten, wie ich Kontakt zu jedem Einzelnen aufnehmen möchte. Und da kommt so der kleine Vorteil, dass ich eben als Unternehmensberater durchaus nicht nur Geschichten zu erzählen habe, sondern auch beraten kann. Das heißt, aufgrund meiner Videos und aufgrund von anderen Aktionen, die ich mache, ich bin sehr viel auf Messen, kommt der eine oder andere auf mich zu und sagt, Ralf, hör mal, ich brauche mal von dir einen Hinweis. Oder wie würdest du das und das machen? Und jetzt kommt der kleine finanzielle Teil. Viele dieser Dinge mache ich durchaus umsonst, weil mir was an den Lesern liegt, an den Kunden. Aber ab und zu wird dann auch ein richtiger Beratungsauftrag daraus. Und dann ist völlig egal, ob der Tagessatz zwischen 600 Euro liegt oder vielleicht bei 2400. Es geht darum, jemandem, der etwas möchte, ein Hilfsangebot zu machen. Heute Vormittag an meinem Stand, ich habe mal gezählt, ich hatte ungefähr 25 bis 30 Kunden an meinem Stand. J01 ist mein Stand. Da waren alleine 10 oder 11, die ausschließlich deswegen kamen, weil sie mich über die Videos kennengelernt haben, weil sie gedacht haben, der Mann weiß was und ich möchte mich mit ihm über dies und jenes unterhalten. Und die Kosten, die der Stand für diese 3 Tage macht, habe ich heute Vormittag in 3 Stunden erwirtschaftet. Das heißt, ich habe Bücher verkauft. Bücher aus genau dieser Buchreihe, plus auch hiervon 4 oder 5. Und dann denke ich, scheint es einigermaßen zu funktionieren. Wer auch immer von Ihnen oder euch als Autor tätig ist oder als Verleger oder im Marketingbereich, der kennt das Problem, dass man in Social Media pro Tag wirklich 1 bis 3 Stunden versenkt. Und als reiner Nutzer, wenn man keinen Content online stellt, als reiner Nutzer fragt man sich, wo ist meine Zeit geblieben? Und ich will jetzt mal auf das Thema Medienbudget. Ich habe als Lehrer das Fach Medienkunde unterrichtet. Das heißt, ich habe beobachtet, wie über die Jahrzehnte hinweg sich die Nutzung von Fernsehen verändert hat. Früher haben die Leute 2 Stunden ferngesehen am Tag, dann 3. In den 90er Jahren stieg das nochmal, obwohl das Internet aufkam. Und wir sind jetzt bei 4,5 Stunden durchschnittlichem Fernsehgenuss. Gleichzeitig ging der Radiogenuss zurück. Gleichzeitig starben die Tageszeitungen. Das heißt, wir haben pro Tag, je nachdem, was wir für eine Zielgruppe nehmen, 1 bis 3 Stunden, jeder von Ihnen, jeder von euch, mit dem Smartphone, mit dem Tablet, am PC, egal ob Sie YouTube gucken oder bei Wikipedia oder Social Media, Sie suchen nach Informationen, Sie wollen sich unterhalten lassen, alles sehr legitim, aber die Mediennutzungszeit, die ist in der Summe immer weiter gestiegen und das führt leider dazu, für mich als Verleger sehr traurig, dass kaum noch Bücher gelesen werden. Früher war die durchschnittliche Lesezeit pro Tag bis zu 1 Stunde, das sank dann auf etwa 35 bis 40 Minuten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 28 Minuten pro Tag lesen, Lesen eines Buches natürlich. Das spricht jetzt dem entgegen. Das Gute ist, manch einer erkennt, dass er pro Tag relativ viel Zeit verschwendet mit Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer. Wir schließen jetzt mal aus diesen kleinen Teil der Zeit, die man verbringt mit Kommunikation über WhatsApp oder Signal. Denn das sind ja Beziehungen, die kenne ich. Das ist die Freundin, das ist die Tante, die Cousine, das sind die Kinder natürlich. Und kleiner Schlenker zu meinen Kindern. Hätte ich nicht vor etwa 5-6 Jahren meine Kommunikation mit meinen Kindern, die in verschiedenen Orten leben, auf das Digitale umgestellt, ich hätte von meinen Kindern nichts mehr gehört. Es ist so. Meine Kinder sind um die 30, mein Ältester arbeitet in Sydney bei Google an sehr hoher Position. Und natürlich verabreden wir uns dann per Video und per Signal und dann plaudern wir 1,5 Stunden. Das heißt, die direkte Kommunikation zählt jetzt nicht zu den Social-Media-Aktivitäten. Mein Zielpublikum waren die Blogger, die Journalisten, die Buchhändler und dann immer das Ziel, die dann in Real Life auch zu treffen. Das heißt, auf Messen, aus Ausstellungen und Ähnliches mehr. Dadurch passiert es dann auch, dass Buchhändler sagen, Herr Plenz, wir hätten gerne Ihre Bücher oder kommen Sie mal vorbei oder machen Sie eine Lesung. Und jetzt kommt der Transfer, der die letzten 2 Jahre für mich am allertollsten war. Ich bin, wie vorhin erwähnt, Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung, ein Verband mit etwa 150 Mitgliedern. Walter Kempowski war früher unser Mitglied, Siegfried Lenz war es, Nina George als sehr bekannte Autorin ist Mitglied. Um in diesen Verband zu kommen, sollte man ein paar Bücher geschrieben haben. Die Vielschreiber haben bis zu 40 Bücher geschrieben. Mit diesen Kolleginnen und Kollegen tausche ich mich aus. Vor etwa 4-5 Jahren kam ich auf die Idee, so etwas wie eine Wohnzimmerlesung zu machen. Und da habe ich festgestellt, das, was es an Wohnzimmerlesungen gibt, ist mäßig bis langweilig bis katastrophal. Und habe mit meiner Frau, sehr welterfahren, 7 Sprachen fließend, darüber geredet, wie könnten wir eine Veranstaltung machen, die ein literarischer Salon ist. Jetzt denken Sie, was hat das mit Social Media zu tun? Der Schlenker kommt gleich. Ich habe ein halbes Jahr mit meiner Frau immer mal wieder so drüber geredet und sie sagt, naja, da passen aber nur 8 Leute um den Tisch und was soll ich denn kochen? Und da habe ich gesagt, naja, das brauchen wir nicht, nichts zu essen. Ja, vielleicht 12 Leute und nur ein halbes Essen. Ich sage, ich möchte gerne eine Veranstaltung machen, die keine Lesung ist, wo die Leute nüchtern sein sollen und wo sie wach sein sollen und wo sie sich vorbereitet haben sollen. Und wir nennen das literarischen Salon, ja, Salon Chaussee heißt das. Und wir haben einen schönen Untertitel gefunden, die Denkrunde. Die Denkrunde, so wie Helmut Schmidt das auch gemacht hat, das heißt, er lädt 1 bis 2 Referenten ein. Man kennt das Thema ungefähr 4 bis 6 Monate vorher. Und jeder der Eingeladenen ist gebeten, sich auf das Thema einzustellen. Meine nächste Denkrunde ist zum Thema die Familie Mann. Die darauffolgende haben wir zum Thema, glaube ich, Bibliophiles. Im Herbst kommt das Thema Biografie und Ähnliches mehr. Da kommen absolut regelmäßig zwischen 15 und 25 Leute. Meine Maximalforderung war, es gibt nur Wasser und sonst nichts. Meine Frau hat dann gesagt, naja, wir können ja Wasser und Wein nehmen. Okay, Wasser und Wein. Da sitzen Leute 3 Stunden zusammen, literarisch hochinteressiert, unglaublich belesen. Ich zähle nicht, wie viele davon promoviert haben, das ist auch nicht wichtig. Ich zähle auch nicht, ob der eine ein Buch geschrieben hat oder der andere 5. Da kommen auch ganz normale Leser hin, die meisten natürlich Generation Silberhaar. Aber Tatsache ist, die Denkrunde funktioniert. Ich lerne alle Teilnehmenden besser kennen. Ich verkaufe natürlich das ein oder andere Buch. Und während meiner Social-Media-Aktivitäten rede ich nicht über diese Denkrunde, weil es eine lokale Veranstaltung ist, weil es eine private Veranstaltung ist, weil ich dazu einlade. Aber das Tolle ist, all diese Leute lesen und sie sind begeisterte Leser und sie erzählen davon. Und dann bringt der und der mal seine Tochter oder den Sohn mit. Und dann verschenken die Bücher und es funktioniert. So, der Social-Media-Aspekt ist der, dass ich das auch für Lesekreise anbiete. Eine meiner Zielgruppen sind natürlich Lesekreise und Buchhändler. Und dann kommt immer mal wieder eine Anfrage, ach Herr Plenz, sind Sie mal in Heidelberg, kommen Sie mal nach Berlin, wollen Sie mal hierhin, kommen dahin. Dann ist immer natürlich ein bisschen die Frage, wie kriege ich das terminlich hin? Und natürlich auch ein bisschen die Frage, wer zahlt die Fahrtkosten? Aber da ich ja weiß, dass eine solche Veranstaltung funktioniert, weil die Leute mir gerne zuhören und weil sie das Thema interessant finden, Social Media funktioniert dann, wenn man ein klares Ziel hat, wenn man seine Zielgruppe kennt und persönlich auch Auge in Auge sieht. Das macht Arbeit. Mein Arbeitsaufwand hat sich mittlerweile auf ungefähr 1/2 bis 3/4 Stunde am Tag reduziert. Das heißt, ich habe wieder noch mehr Zeit zum Lesen, zum Konzipieren. Ich gestalte die Bücher selbst. Sie können sich die Bücher anschauen. Das ist die Standnummer J01, also ganz hinten, ganz am Ende mit Blick auf den Rhein. Und ich will ganz kurz aus diesem Buch Lebe wild und gefährlich, Arthur, eine kurze Geschichte vorlesen. Das ist eine Geschichte, die ich in etwa so während meiner Zeit in der Druckerei kennengelernt habe, als Computer langsam aufkamen. Historienroman. Imelda besucht ihren Bruder Rick in seiner Wochentags-WG in der großen Brunnenstraße. Auch wenn die beiden Isokratiker sind und deshalb dem Prinzip treu, heute sind sie eher Schwester und Bruder und sie darf ihn deswegen auch besuchen. Rick, der Schreiber, macht mit seiner kleinen Schwester mal wieder richtig Fachsimpeln, wie gute Texte auszusehen haben, wie die Wortwahl sich je nach Anforderung verändern kann und muss und natürlich, wie man das auch noch in eine lesbare Form bringt, damit man es kopieren kann oder ein Verlag die Daten sofort verarbeiten kann. Das spielt 1984. So, nun besuchen Sie jemanden, der einen Computer hat, einen teuren Computer und lassen sich die Software erklären. Tragbar und dennoch unerträglich. Eine WG-Bewohnerin, die Radieschen heißt, Radieschen wird sie genannt, die rothaarige 30-Jährige, die in Bezug auf Textprogramme in dieser WG die meisten Erfahrungen hat. Rick durfte bereits einmal an ihrem neuen Computer arbeiten. Der Neuzugang, Computer, sieht geradezu futuristisch aus. Er hat in etwa die Form einer Nähmaschine, wiegt rund 14 Kilo und hat oben einen Griff. Was bedeutet, dass er tragbar ist. Und dann sieht man hier diese schöne Zeichnung, ein sogenannter Schlepptop. Sie lassen sich also den Computer nun erklären, wohlgemerkt alles 1984. Stunde um Stunde sitzen die beiden Geschwister um die Wundermaschine herum, fragen dies und jenes und lassen sich jenes zeigen. Das Höllengerät hat etwas weniger als 10.000 D-Mark gekostet. Radieschen braucht es berufsmäßig, nutzt es aber auch neben ihrer Arbeit als freiberufliche Werbetexterin, denn sie schreibt Historienromane. So, sie nennen das Ding eine tragbare Wundermaschine und Rick sagt hinterher unerträglich. Wie kommt er darauf? Er lässt sich kurz erklären, wie der Befehl über die Tastatur funktioniert, ohne Maus damals noch. Und er weiß, dass jeder Befehl im Textprogramm mit Tastaturkürzeln angesteuert wird. Und daraufhin sagt Rick, sag mal, wie heißt nochmal der Befehl für das Löschen? Ja, du hältst die Steuerungstaste gedrückt und tippst die Buchstaben K und dann den Buchstaben Z. Das war ein Befehl, der aus zwei Buchstaben bestand. Rick, also Steuerung K, Z, stimmt's? Ja, Control K, Z. Was sagst du da? Wiederhol das nochmal. Rick klingt plötzlich aufgeregt. Control K, Z. Rick, was für ein faschistischer Befehl. Soll ich etwa den Begriff KZ benutzen, um mit dieser Maschine Texte auszulöschen? Da assoziiere ich sofort Konzentrationslager. Das mache ich nicht. Ich mache das einfach nicht. Imelda, du hast recht, Rick. Control KZ. Wie ein Aufseher klingt das. Wenn diese Höllenmaschine, die mir bis gerade eben noch wie eine Wundermaschine erschien, derart unmögliche Befehle benutzt, sollten wir uns von ihr verabschieden. Sie ist nicht auf unserer Wellenlänge. Also das als kleines Romanfragment, drei Teile, 80er Jahre, Druckbranche. Sie können sich vorlesen lassen in meinem Podcast Der Büchermacher. Jede Woche kostenlos, Smartphone, Tablet am PC. Ja, und was hat das mit Social Media zu tun? Mit meinen Social Media Aktivitäten, die Kontakte zu Kunden, zu Lesern, zu Buchhändlern. Immer wieder der Verweis auf den Podcast und der Verweis auf meine Beratungstätigkeit. Und damit bin ich jetzt auch am Ende meines Zettels. Die Mediennutzungszeit habe ich, die Denkrunde habe ich. Ich habe meinen Podcast aufgenommen und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gerne an meinem Stand vorbei, J01, ich bin heute noch da und morgen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die Folge 296 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 234. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.